Du stehst vor der Tür und du drückst auf die Klingel. Du schaust kurz nochmal auf die Uhr, ob du einigermaßen pünktlich bist. Es summt, die Tür lässt sich öffnen und du gehst hinein. Und die erste Überlegung drinnen ist, muss ich jetzt meine Schuhe ausziehen? Weil das ist nämlich immer die erste Überlegung, wenn man in ein Haus kommt. Zum Glück kommt dir gleich der Gastgeber entgegen und gleich nach herzlich willkommen, hallo, wird diese Frage geklärt, ob man hier die Schuhe auszieht. Manchmal sieht man es auch schon. Wenn da ein ganzer Haufen Schuhe liegt, dann zieht man sie besser selber auch aus. Das gehört sich dann hier wohl so. Aber das wird relativ schnell dann geklärt. Das Thema ist immer das Erste, was Gastgeber und Gäste miteinander zu thematisieren. Vielleicht hast du was mitgebracht, weil das der Anstand ja verlangt von einem guten Gast. Eine Flasche Wein oder was zum Knabbern oder vielleicht Blumen. Wobei bei Blumen muss man einmal ein bisschen aufpassen, die transportieren ja Botschaften. Da muss man auch wissen, ob man das transportiert haben will oder ob man etwas Falsches transportiert. Auf jeden Fall drückst du dein Mitbringsel dem Gastgeber in die Hand, damit du deine Jacke aufhängen kannst, wenn du irgendwo ganz hinten noch einen freien Haken findest. Ist nämlich gar nicht so einfach, ist schon alles voll. Der Gastgeber freut sich, er bittet dich rein, dann kommt der Smalltalk. So beginnt sowas. Man fängt an mit unverfänglichen Themen, noch nichts zu Kontroverses. Es soll ja irgendwie ein angenehmer Einstieg sein, kein schwerwiegendes Thema, auf keinen Fall irgendwas, was irgendwie Streitpunkte sind. Man soll ankommen und man soll sich auch in den fremden vier Wänden wohlfühlen können. Dann wird dir Kaffee angeboten vielleicht. Wenn du keinen trinkst, dann klingt ein Nein so ein bisschen wie ein Protest, obwohl du das eigentlich gar nicht willst, aber du merkst es ja irgendwie doch und du hoffst, dass der Gastgeber in seinen Plänen jetzt nicht völlig durcheinander gebracht ist, wenn du keinen Kaffee trinkst und deshalb sagst du schnell, nein, Wasser tut's auch. Ja, kein Problem. Puh, knifflige Situation überstanden. Wenn es was zu essen gibt, dann trifft dich wahrscheinlich schon der Duft in der Nase. Aus der Küche, du siehst vielleicht auch schon den fertig gedeckten Tisch und dir ist aufgefallen, wie liebevoll die Servietten ausgewählt sind. Es ist dir auch ein klein wenig unangenehm, wenn du in die Küche schaust, wie viel Arbeit sich die gemacht haben und du kommst hier einfach her und lässt dir es schmecken, lässt dich bedienen. Aber du bist eben der Gast und so ist halt als Gast. Du fühlst dich beschenkt. Du lobst die Köchin oder den Koch. Du überlegst, ob du den Aufwand genug wertgeschätzt hast. Kurz denkst du drüber nach, dann sagst du ja, denn übertriebene Lobhudeleien sind ja auch nicht angebracht und irgendwie komisch. Wenn du Kinder mitgebracht hast, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt, um sie darauf hinzuweisen mit strengen Blicken oder deutlichen Worten, dass es halt woanders anders ist als zu Hause, wo man eben nicht alles zum Spielsachen umfunktionieren darf. Und wenn sie in der Gefahr stehen, dass sie die Distanz oder den Respekt verlieren, dann muss man auch mal was sagen, wenn man zu Gast ist. Ihr kennt das alles, was ich da gerade beschreibe wahrscheinlich, wenn ihr schon irgendwo mal Gast gewesen seid. Was fällt euch denn noch ein, was so typisch dazugehört, wenn man Gast ist irgendwo? Was macht ihr so als Gäste? Man bringt was mit, ja, das haben wir schon gehört, genau. Man bleibt lang. Manche bleiben lang, genau. Man will ja auch Zeit miteinander haben, so, genau. Man drückt seine Wertschätzung aus, genau. Also man sagt auch irgendwie, dass einem das auffällt, dass man es gemerkt hat, den Aufwand, dass man dankbar ist für das, was da einem alles geschenkt wird, sowas. Man lobt das Ambiente, wenn es einem gefällt, genau. Wenn man vielleicht zum ersten Mal da ist, entdeckt man irgendwas Spannendes, ein Bild oder irgendwie, fragt vielleicht nach. Das machen Gäste. Wenn ein Besuch am Abend ist, dann kommt irgendwann der Moment, wo du auf die Uhr schaust, vielleicht sogar deutlich auf die Uhr schaust und dann in die Augen von den Gastgebern, weil man will auf keinen Fall so lang bleiben, dass die Gastgeber schon müde sind und wenn sie auffällig gähnen, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also den Zeitpunkt muss man schon gut erwischen, wann man dann auch sich so langsam wieder zum Aufbruch fertig macht und das kann ja ein Gastgeber eigentlich nicht so gut machen. Das muss man ja eher dann als Gast, dass man so ein bisschen zum Aufbruch bläst. Und deshalb muss man da ein bisschen sensibel sein. Und dann sagst du vielleicht stehst du auf oder vielleicht sagst, oh, es ist aber schon spät geworden. Morgen ist auch noch ein Tag, irgendwie sowas. Wird Zeit, dass man ins Bett kommt oder irgendwie so eine Floskel, die auf jeden Fall deutlich macht, jetzt geht's ans Abschied nehmen. Das Signal, die Schlussphase des Besuchs ist eingeläutet. Beim Rausgehen wirfst du vielleicht noch einen mitleidigen Blick durch die Küchentür, weil da stapelt sich jetzt das ganze Geschirr. Und da siehst du die ganze Arbeit, die vor den Gastgeber noch liegt, während du einfach gehen darfst. Ziehst deine Schuhe wieder an, ziehst deine Jacke an, machst die Tür hinter dir zu. Vielleicht sagt man noch 2 bis 5 Abschiedsformeln und dann geht man wieder. Und als die Tür ins Schloss fällt, machst du draußen Gedanken, was wird jetzt drin noch besprochen? Werden die Themen vielleicht nochmal aufgegriffen, die man da so gehabt hat? Wird es nochmal von der anderen Seite diskutiert? Oder geht man einfach in die Küche und erledigt das restliche Geschäft voll? Und so gehst du durch die kalte Nachtluft nach Hause. Gast sein ist schon was Besonderes irgendwie. Gast sein hat seine Eigenheiten. Da muss man auf manches achten. Gar nicht so ohne. Aber Gast sein ist dann doch irgendwie recht entspannt, weil man ja viel kriegt, viel geschenkt bekommt. Du musst nichts planen vorher, du musst nicht putzen, du musst nicht kochen, du musst nichts bezahlen. Das kommt ja noch dazu. Du musst nicht abspülen, nicht aufräumen. Du musst dir nicht die Frage stellen, ob sich die anderen in deiner Umgebung wohlgefühlt haben. Du kannst die Tür einfach dann zumachen und wieder gehen. So ist Gast sein. Von Gästen schreibt auch der Paulus, liebe Gemeinde. Und er schreibt es an die, die in Sachen Glauben so einen Gaststatus hatten. Die, die bevor sie zum Glauben an Christus gekommen sind, Heiden waren, also nicht aus dem jüdischen Volk kommen, sondern aus heidnischen Völkern, die hat man Unbeschnittene genannt. Damit hat man schon deutlich zum Ausdruck gezeigt, dass es eben nicht die sind, die zum Volk Israel gehören. Obwohl sie jetzt auch irgendwie im christlichen Glauben dabei sind und wie die Christen, die vorher Juden waren, eigentlich das gleiche glauben, trotzdem sind sie irgendwie Gäste gewesen. In Jerusalem hat man sich das auch spüren lassen. Man durfte sehr wohl nach Jerusalem kommen, an den Festen teilnehmen, an den jüdischen Festen. Man durfte auch in den Tempel, allerdings nur bis zu diesem Zaun, hinter dem man nur durfte, wenn man Jude war. Also da gab es diese Absperrung und dann im Außenbereich, im Vorhof vom Tempel, da durften alle Gäste sein, aber drinnen eben nicht. Gaststatus, geduldet, das gibt's bei Jesus nicht, sagt Paulus. Er schreibt an die Gemeinde in Ephesus, dass Christus durch das, was er uns schenkt, was er uns gegeben hat, durch seine Hingabe ans Kreuz, dass er unseren Status verändert hat. Dass er auch denen, die fern waren, die maximal Gäste waren, jetzt zu nahen gemacht hat. Er schreibt in der Stelle auch, dass er den Zaun abgebrochen hat. Und wahrscheinlich ist damit auch bildlich dieser Zaun gemeint, den die Gäste im Tempel da vor sich hatten, der eben das Ende war. Näher kam man nicht ran an Gott. Dazu schreibt er jetzt im Epheser 2, da lesen wir ein paar Verse, da heißt es folgendes. Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Paulus sagt, das ist neu. Ihr seid jetzt nicht mehr nur Gäste. Ihr seid jetzt die, die in den Privatbereich Gottes rein dürfen. Die Hausgenossen Gottes, die Mitbürger der Heiligen. Ihr dürft mit reinschauen zu Gott, nicht mehr nur Zaungäste bleiben, sondern ihr dürft ins Innere, ins Private Gottes mit reinschauen. Er lässt euch hineingucken, er lässt Nähe zu. Als Christen seid ihr nicht Gäste, sondern Hausgenossen. Als Christen sind wir auch sowas wie Gäste gewesen. Also wir sind ja alle auch, oder ich denke mal, alle eigentlich nicht aus jüdischem Hintergrund zum Glauben gekommen. Deshalb haben wir als Christen sowas wie einen Migrationshintergrund, sind quasi aus heidnischem Lande gekommen oder Hintergrund gekommen und trotzdem Christen geworden. Aber wir sind eben nicht nur Gäste, sondern wir sind vollkommen integriert. Man hat alles das gelernt. Und deshalb ist es auch gut, wenn man ab und zu ins Alte Testament reinschaut, dass man nämlich das versteht, wo das alles herkommt. Dass man nämlich diese Sprache des Glaubens lernt, die die Juden ganz selbstverständlich gelernt haben. Die müssen wir manchmal uns aneignen erstmal. Haben wir aber getan. Wir kennen auch die Umgänge, die Feste, die Rituale. Wir sind Bürger Gottes, Bürger der Heiligen, so sagt es der Paulus. Und Gottes Hausgenossen, Mitbewohner Gottes. Mitbewohner zu sein, liebe Gemeinde, ist anders als Gast zu sein. Was fällt euch denn ein, was Mitbewohner so machen müssen? Abspüle, ja. Genau, also wer damit wohnt, der muss auf jeden Fall mit auch mal spülen und mithelfen, ganz klar. Was müssen noch die Mitbewohner? Könnt ihr an eure Mitbewohner daheim denken oder die, die ihr vielleicht schon mal hattet? Kühlschrank füllen, man muss gucken, dass immer genug Zeug da ist, dass man versorgt werden kann und andere versorgen kann. Aufräumen, putzen, genau. Natürlich, wer Mitbewohner ist, kriegt eine Aufgabe. Da kann ich nicht einfach sagen, lass ich alles liegen. Rücksicht, ja, das ist eine ganz große Sache, gell? Irgendwie muss man auch miteinander klarkommen. Gespräche, ja, also man kann jetzt nicht nur sagen, ich wohne hier zwar, aber ich halte mich raus aus allem, gell? Oh ja, das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg, das Mitbewohner haben, das Gäste nicht machen würden, gell? Genau, man darf die Füße auf der Couchtisch legen, ja? Und braucht kein schlechtes Gewissen, wenn das erlaubt ist. Also wenn es abgesprochen ist, das ist ja nicht überall so, aber Da, wo es okay ist für die Mitbewohner, darf man das machen und sich gemütlich im Wohnzimmer ausbreiten. Nicht nur sitzen, sondern liegen. Ihr könnt ruhig ein bisschen Einblick geben in eure, wie es daheim bei euch so läuft. Aber vielleicht sind da auch Sachen, die ihr gar nicht erzählen wollt. Man darf bleiben, ja, genau. Also man muss nicht heimgehen. Man zieht eben nicht Schuh und Jacke wieder an irgendwann abends, sondern man muss nur noch auf die Socke ins Bett schleppen vielleicht oder so. Also man hat es nicht mehr weit, man darf bleiben. Man darf immer kommen? Genau, man hat einen Schlüssel. Ja, man kann sogar immer kommen, man kann immer nein. Muss nicht warten, ob jemand da ist. Jetzt warst du dahin. Man streitet auch das, genau. Man zofft daheim, weil jetzt nicht immer alles einig ist. Man muss manches auch ausfechten. Regina, du hast auch... Man ist daheim, man fühlt sich auch so. Ja? Also es fühlt sich auch anders an, wenn man Mitbewohner ist, als wenn man irgendwo zu Gast ist. Man ist zu Hause. Ich habe diese Woche ist bei mir von YouTube was angeboten worden. Da hat der Comedian Johann König erzählt in seinem Programm, wir haben ja 3 Kinder bei uns zu Hause, wohnen ja, Miete nein. Dann sagt er, sie verwüsten ihre Zimmer, sie lassen Müll rumliegen. Im Grunde haben wir uns 3 Mietnomaden rangezüchtet. Fand ich amüsant. Irgendwie die Mitbewohnerschaft daheim. Vielleicht kennst du ein oder andere. Mitbewohner sind dann eben keine Gäste, die irgendwann wieder gehen, sondern die bleiben halt auch mit ihren Angewohnheiten. Und dann sagt er weiter, wobei bei Kindern ist das so, das sagt er dann weiter, im Laufe der letzten 10 Jahre ist eins nach dem anderen eingezogen. Das Ziel für die nächsten 10 Jahre muss sein, dass eins nach dem anderen auch wieder auszieht. Aber bis dahin ist ja so, dass man Mitbewohner ist und dass man dann zusammen auch klarkommen muss. Was heißt es denn jetzt dann, wenn wir heute hören, ihr seid Gottes Hausgenossen, ihr seid die Mitbewohner Gottes, wenn der Paulus uns das zusagt heute Morgen? Ihr gehört dazu, ihr gehört in Gottes Haus, ihr seid Teil seiner WG. Das ist eben anders, als wenn wir nur Gäste sind bei Gott. Das ist, dass wir Mitbewohner sein dürfen. Und da gibt's Schönes, da gibt's Privilegien, da gibt's allerdings auch Dinge, die anstrengend sind, die von einem gefordert werden. Mitbewohner, ich habe es schon gesagt, kennen vor allem die, die mit ihnen unter einem Dach wohnen, die da mit dabei sind. Ob in der Familie oder in der WG, man kennt den anderen auch mit seinen Eigenheiten, auch mit den Macken, die man vom Besuch meistens nicht so mitkriegt, aber bei Mitbewohner, da geht es nicht anders. Da kriegt man auch die Eigenheiten mit, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind oder herausfordernd. Oder vielleicht ist man manchmal selber einer, der andere herausfordert oder manchmal auch nervt mit seinen Eigenheiten, einfach weil man so ist, wie man ist und man sich ja nicht verstellt unter Mitbewohnern daheim. Da kommen die Unterschiede eben raus und dann muss man auch einen Umgang miteinander finden. Im besten Fall hat jeder schon auch noch sein Zimmer oder seinen Ort, wo er irgendwie auch mal für sich sein kann. Das darf ja durchaus sein. Auch als Mitbewohner braucht man das manchmal. Einen Raum, wo man sein eigenes hat, vielleicht auch mal Abstand findet. Trotzdem, im Großen und Ganzen muss man Zusammenleben organisieren. Also im WG-Leben ist das immer so. Da ist es immer organisiert. Kennt ihr vielleicht aus euren WG-Zeiten, da braucht es einen Plan, wer wann für was zuständig ist und wer was macht und wer was gut kann und so weiter. Es muss alles organisiert werden. Man ist nah aufeinander. Und das ist diese Nähe, von der Paulus uns heute in diesem Epheser-Ausschnitt zuspricht, dass die für uns wertvoll ist. Dass wir eben Mitbewohner Gottes sein dürfen und nicht nur zu Gast sein sind. Nicht nur die, die sich eine Zeit lang ordentlich verhalten müssen, sondern die, die so sein dürfen, wie sie sind. Die Gott auch kennt. Auch mit unseren Macken kennt er uns, auch mit unseren Eigenheiten, auch mit dem, was vielleicht unangenehm ist oder sogar mit dem, was gar nicht gut ist. Als Gottes Hausgenossen kennt er dich. Er merkt, wenn du Zeit für dich brauchst, aber im Grunde ist trotzdem gut zu wissen, dass er da ist, auch wenn du mal Zeit für dich brauchst. So wie man manchmal auch die Mitbewohner in der Küche klappern hört oder mitbekommt, wenn der andere den Rasen mäht draußen, so darfst du Gott am Werkeln hören in dem Leben, das du mit ihm teilst. Allerdings gibt es eben auch Pflichten als Mitbewohner, da kann man nicht immer nur die anderen machen lassen. Selbst wenn es sowas gibt, dass einer oder zusammen am Wochenende immer geputzt wird oder gespült wird oder sowas, die Arbeit für andere übernimmt, das darf man nicht überstrapazieren, dass es eben normal wird, dass immer nur einer schafft und die anderen sich ausruhen. Das wird auf Dauer wahrscheinlich nicht gut gehen, wenn man Mitbewohner ist. In der WG mit Gott räumt er schon meinen Dreck weg. Da räumt er auf, aber ich muss schon auch überlegen, was ich dann tun kann oder was ich tun soll. Das gehört eben auch dazu. Als Hausgenossen Gottes können wir uns nicht einfach nur für unsere eigenen Anliegen interessieren und gucken, dass andere das machen, was wir wollen. Es kann nicht nur darum gehen, dass wir uns bedienen lassen. Und so ist eben Gott gegenüber auch nicht. Manchmal denke ich, dass man sich im Glauben schon so einrichten kann, dass man meint, ja, jetzt muss doch Gott sich um mich kümmern und ich mit meinen Anliegen muss doch irgendwie versorgt werden und wehe, er tut's nicht. Dann wären wir aber nicht Mitbewohner. So Mitbewohner fragen sich schon auch, was kann ich denn Gott tun? Was kann jetzt dran sein? Was kann das sein, was er jetzt von mir verlangt oder will, wo er mich hinführt? Vielleicht manchmal auf deutliche Weise. Ich kann mich erinnern, in meiner WG in Tübingen damals, gab es mal eine Zeit, wo man natürlich schon auch für andere was weggespült hat in der Küche, wenn da was rumgestanden ist oder wenn der Mitbewohner das nicht gleich weggespült hat. Aber irgendwann war es dann mal so extrem, dass einer von uns gar nicht mehr gespült hat über Wochen und Monate. Und dann haben wir irgendwann mal das ganze gestapelte, dreckige Geschirr ihm vor die Tür, vor seine Zimmertür gestellt, dass es auf jeden Fall auch umfällt, wenn er sie aufmacht. Um es deutlich zu machen, ja, es gehört schon auch dazu, dass man irgendwie seinen Teil dazu beiträgt. Hat übrigens auch funktioniert. Also nur falls es mal irgendwie daheim, falls ihr dieselben Probleme habt, guter Tipp. Auch das tun Mitbewohner Gottes, dass sie sich mal ermahnen. Und es gehört eben auch dazu, gell, dass man sich mal, wenn man sich im Blick hat und sieht, au, bei dem anderen, das wäre eigentlich gar nicht gut, wo es gerade hingeht, dann ist es gut, wenn man Mitbewohner hat, die einem auch mal sagen, hör mal her, da und da, vielleicht schwierig. Oder ändere da vielleicht mal was. Das darf ein Mitbewohner nämlich. Und es ist gut, dass wir das auch dürfen, auch in der Gemeinschaft mit Gott, dass er das uns sagen darf und dass wir manchmal auch zu Gott sagen dürfen, was uns fehlt oder was uns nicht passt. Was auch noch schön ist bei Mitbewohnern, ist eben, wenn die nicht heimgehen, dann sitzt man manchmal abends eben noch zusammen, weil man eben nicht heimgeht. Manchmal sogar noch lang. Man kann lang auf dem Balkon sitzen an Sommerabenden und lang reden und noch ein Glas Wein vielleicht aufmachen. Vielleicht sogar bevor man in die Küche geht und der Rest noch voll abspült oder man verschiebt es dann. Man bespricht noch viel. Ein Gespräch mit Gott am Abend, Nachtgebet, ist mehr als nur ein Ritual, das man vielleicht lernt oder das man Kindern beibringt, sondern es ist wirklich, dass man als wie Mitbewohner sich miteinander unterhält, reflektiert, nochmal bündelt, dass man eben mit Gott lebt wie mit einem Mitbewohner. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Ich hoffe, das wird euch so ein bisschen klar, dass Mitbewohner Gottes zu sein anders ist, als Gast bei Gott zu sein. Dass man eben nicht nur für eine begrenzte Zeit in der Woche sich ordentlich verhalten muss und dann wieder ins Normale zurückkehrt. Also manchmal denkt man das ja bei unseren Gottesdiensten so, ja. Man ist ein bisschen wie Gast bei Gott. Wenn man in den Gottesdienst kommt, dann zieht man sich vielleicht sogar ordentlich an und verhält sich auf jeden Fall irgendwie normal oder so, dass es eben so, wie es herzeigbar ist. Aber dann geht man auch wieder zurück ins Private. Das ist schön und man darf Gast sein bei Gott, aber eigentlich ist es noch schöner, wenn man bei Gott Mitbewohner ist und wenn es eben nicht dabei bleibt, dass man nur diese eine Stunde in der Woche mit Gott verbindet und mit Gott verbringt, sondern ihn auch mitnimmt in den Alltag, wenn es dort eben auch Dinge gibt, wo er vorkommt. Und so eine WG mit Gott ist nicht nur eine Zweier-WG. Also, ich habe mal eine Zweier-WG gehabt in meinen Studentenzeiten. Das ist schon intensiv, vor allem wenn man sehr, sehr unterschiedlich ist. Dann muss man da viel diskutieren. Gruß an Sebastian in Kiel. Wenn man auch noch die Räume teilt, da war es nämlich wirklich so, dass in meinem Zimmer stand der Computer, in seinem Zimmer stand der Fernseher. Und wenn er an der Computer war, dann habe ich da im Zweifelsfall nebenher geschlafen, während er in meinem Zimmer am Computer sitzt und so weiter und umgekehrt. Also es geht alles, aber man merkt schon, wie man da zu zweit viel ausfechten muss. Und das mit die WG Gottes aber ist nicht nur eine Zweier-WG, sondern da gehören noch viel mehr dazu. Auch das habe ich mal in der Studienzeit gehabt, 10er-WGs und 13er-WGs und sowas. Da gibt es nochmal ganz andere Herausforderungen. Da ist man mit den einen näher, mit den anderen ist man ein bisschen distanzierter vielleicht. Da muss man organisieren, wer was kann und wer was macht. Braucht vielleicht auch jemand, der so ein bisschen das Kommando übernimmt. Auch da Grüße an die Frühere, falls Sie zuschauen. Ich denke, im Glauben brauchen wir das auch. Nicht nur die Zweier-WG mit Gott, so wertvoll die ist, sondern eben auch, dass wir in einer größeren Gemeinschaft miteinander Glaube leben. Und das tun wir ja in der Gemeinde. Und das versuchen wir ja auch in der Gemeinde, dass man so ein bisschen wie in einer WG zusammenlebt. Und im besten Fall eben auch so, dass man sich kennt und sich sieht. Und das, was ihr vorher zu dem Mitbewohnerstatus gesagt habe, dass das für Gemeinde auch irgendwie gilt. Dass man sieht, wann es dem anderen gerade gut geht oder auch nicht. Dass man wertschätzt, wenn jemand was gestaltet hat und so weiter. Dass man Dinge teilt, die den Alltag betreffen. Das ist übrigens das Schöne, finde ich, an so einer Gemeinde wie unserer, die so im dörflichen Kontext Kirche lebt, weil man da eben auch Alltag miteinander teilt. Weil man da auch sonst über den Sonntagmorgen hinaus voneinander erfährt, auch sonst aneinander denkt, sich vielleicht auch nochmal trifft unter der Woche, aber auch im ganz alltäglichen miteinander Glaube eine Rolle spielen kann. Und deshalb sind wir schon ganz gut unterwegs als WG Gottes, wenn wir Gemeinde leben. Eben anders, als wenn man nur in den Gottesdienst kommt wie ein Gast und dann wieder ins Private zurückgeht und dann hat sich das mit dem Glauben. Also Mitbewohner Gottes sein, diese Nähe von Gott geschenkt bekommen, das darf man spüren, eben auch in der Gemeinde. Und zum Schluss, es geht uns in unserem Predigtabschnitt der Paulus dann noch einen Schritt weiter. Ich habe euch diesen Hausgenossenvers nochmal in einer neueren Übersetzung. Und dann die folgenden Verse sind interessant, weil da geht dieses Bild vom Haus noch ein bisschen weiter, aber auf andere Weise. Also Paulus schreibt, deshalb seid ihr nicht länger Gäste ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Heiligen, zu Gottes Familie. Und dann, wir sind sein Haus. das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Das ist nochmal ein Schritt weiter von diesem Bild. Jetzt geht es nicht nur darum, dass wir mit Gott leben, sondern dass Gott in uns lebt. Dass wir wie die Wohnung sind, in die Gott einzieht. Dass wir eine Wohnung sind, wie vielleicht in einem Mehrfamilienhaus, wo andere Wohnungen auch noch da sind, dass er in seinem Geist bei uns wohnt. Vielleicht ist das Schöne, was wir aus diesem Bild mitnehmen können, dass wer dir begegnet, wer in dein Leben Einlass bekommt, der soll auch Gott begegnen, weil Gott mit dir da wohnt, weil er dein Mitbewohner ist. Und deshalb soll er ihn da auch treffen können. Deshalb ist mein Wunsch, wenn du dein Leben wie in einer WG mit Gott lebst, dass du ihn nicht, wenn dann Gäste kommen, ins letzte Zimmer verfrachtest, in das Zimmer, da, wo die Gäste nicht aufmachen dürfen. Das gibt's ja, ja. Also es gibt ja Zimmer, die dürfen die Gäste nicht aufmachen. Schlafzimmer oder Rümpelkammer oder was ihr so habt. Gell, manchmal ist es auch der Keller, da gehen die Gäste eher nicht hin. Da Gott hinein zu verfrachten, das wäre schade. Sondern Gott gehört in deinem Leben eigentlich dorthin, wo es die Gäste auch erleben dürfen. Da, wo man lebt. Gott gehört mit in die Küche. Da, wo geschafft wird. Wo man sich was ausdenkt. Wo man sich versorgt. Gott gehört mit ins Wohnzimmer. Egal, ob man da die Füße hochlegt oder ob man da Gäste bewirtet, er soll auf jeden Fall erlebbar sein. Und Gott gehört irgendwie in deiner Wohnung auch mit aufs Gästeklo. Gästeklo ist auch so ein besonderer Ort, wo Gäste dann ganz allein manchmal was entdecken können. Da hängt manchmal ein Geburtstagskalender oder irgendwas spannend, was man da so alles entdecken kann. Wenn Gott ein Teil auf deinem Gästeklo ist, dann ist er auch durch dein Leben erkennbar, wenn Menschen in deinem Leben Einlass bekommen. Dort, wo man einen Eindruck davon bekommt, dass eure Community, die von dir und Gott funktioniert, dort wird es Auswirkungen haben, dort werden Menschen was entdecken, was für sie selber wertvoll sein kann, selbst wenn sie erstmal als Gäste reinschauen. Vielleicht werden sie dann sogar irgendwann mal gar nicht mehr gehen, wie Gäste das tun, sondern einziehen, mitspülen oder zum Mitbewohnern eurer WG werden. Oder so wie in die Wohnung nebenan, die gibt es ja auch noch, einziehen, ihre eigene WG mit Gott dort beziehen oder gründen. Womöglich vom Stil, den man bei dir kennengelernt hat, etwas abgucken oder sich irgendwie inspirieren lassen, auf jeden Fall profitieren und manches dann auch übernehmen. Das ist möglich, wenn wir Gott mit Gott leben. Wenn Gott bei dir wohnt und mit dir wohnt und in dir wohnt durch seinen Geist. Amen.